wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Unseren Hörern können wir auch schon frohes neues Jahr wünschen.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht.
Wir rutschen erst noch, denn Wir produzieren eine Folge vor, weil ich ja im Januar keinen Alkohol trinke. Und wir wollen nur noch eine alkoholfreie Folge machen, weil das immer so wenig Leute hören. Die Leute mögen uns zwar, aber so gerne, dass sie uns hören, wenn wir nicht trinken, das ist
das mögen sie nicht.
Deswegen lösen wir auch die Peewee-Challenge erst beim nächsten Mal auf. Das heißt, es gibt beim nächsten Mal eine Verlosung und vielleicht auch ein paar Gedanken zu einer neuen Jahresaktion, damit dann doch wieder ganz viele Leute hören. Und heute gehen wir nochmal kurz zurück zur letzten Folge vielleicht.
Ja.
Der Wein ist, also dein Wein, der Rotwein, der Jamais, ist ein bisschen ruhiger geworden.
Ja.
Aber er ist nicht so viel besser geworden. Er war gut. Aber er war gut.
Jahrgangsgeschuldet, würde ich sagen. Also das ist nochmal...
Vielleicht auch jahrgangsgeschuldet. Ja. Ich habe aber für mich so ein bisschen Schlussfolgerungen gezogen.
Ah,
jetzt
bin ich gespannt.
Und vielleicht auch für unsere Hörer. Weil Côte Rôti ist ja nun echt eine Ecke, bei der, glaube ich, viele Leute so dieses Ziepen haben, sie denken, sie verpassen was, dann muss mal. Weißt du, so dieses, ich habe noch nicht, kennst du das? Oder wenn du so eine Angst hast, das gleiche Gefühl, wie wenn man denkt, man verpasst gleich einen Bus oder sowas. Ja? Also dieses leichte Gefühl der Dringlichkeit. Und ich habe ja die Côte Rôti erst mit dir so richtig erkundet. Davor hatte ich ein, zwei Mal Sachen im Glas. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt das auch noch hatten, das fehlte mir so ein bisschen, jeder, der sagt, ich trinke eigentlich lieber Weißwein als Rotwein, sollte die Côte Rôti mal ausprobieren. Weil das eben sehr über die Struktur kommende Weine sind, sehr über den Zug auch kommende Weine sind. Und ich glaube, das ist für die Leute sehr spannend. Und es ist auf jeden Fall klar, die Côte Rôti ist kein Gebiet, in dem man Schnäppchen machen kann. Es ist einfach nicht wirklich drin. Es fängt bei 30 Euro an. Und das ist auch das einzige Manko, was ich jetzt habe. Ich habe noch nichts für 30 Euro getrunken, weil ich immer mit Sascha trinke. Du kommst ja immer nur mit den
Aber das Größe ist ja gar nicht so einfach da. Ich sag dann nachher noch was.
Ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt. Es gibt so bestimmt ein halbes Dutzend Erzeuger, von denen du jetzt für 30 Euro deren Côte Rôti aus den letzten drei Jahrgängen kriegen kannst in Deutschland. Die haben wir alle noch nicht im Glas gehabt.
Genau, ich sag nochmal was dazu. In meiner anhängenden Geschichte, weißt du?
Also wenn ich dir jetzt was wegnehme, sag Bescheid.
Nee, alles gut, das passt immer.
Also das fehlt mir noch, aber ansonsten, es sind nur 260 Hektar und es sind keine 2 Millionen Flaschen und entsprechend, das ist nicht so schwer zu vermarkten. Es war Robert Parkers Lieblingsgebiet und wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, dass es diesen kleinen Seitenhieb sozusagen gibt im Jancis Robinson Weinatlas, weil Hugh Johnson und Jancis Robinson waren nicht die größten Parker-Fans. Es gab mal einen sehr offenen und sehr laut ausgetragenen Streit zwischen Frau Robinson und Herrn Parker. Und die kommen immer so, das ist alles ein bisschen rustikal. So nach dem Motto, wenn es das Großmeisters Lieblingsgebiet ist, dann geben wir immer so mal klein einen mit. Weil es war ja auch bekannt, dass Parker nicht so der riesen Burgund-Fan war. Und ich würde jetzt, nachdem ich ein paar Sachen getrunken habe, sagen, es gibt immer wieder mal Weine, die diese These stützen. Den aus der letzten Woche würde ich so ein bisschen mit dazu zählen. Aber da sagst du natürlich zu Recht, müsste man mehrere Jahrgänge trinken. Was ich aber auf jeden Fall für mich festgestellt habe, ist, es lohnt sich, sich einfach mal den einfachen Gigal Brune Blonde zu kaufen.
Ja.
Der kostet so um die 40 bis 45 Euro und ist auch gut erhältlich, frei verfügbar bei Online-Händlern, die kein Porto nehmen etc.
Ja, ja, ja.
Und es macht dann aus meiner Sicht auch viel Sinn, sich einfach den Chateau d'Ampouille dazu zu besorgen. Weil das
hatten wir schon mal, das ist sehr genau. Eine sichere Bank ist, das finde ich auch.
Und das kostet also 75 bis 80, auch da in Deutschland die letzten drei, vier Jahrgänge immer erhältlich. Bei dem, was wir jetzt letzte Folge hatten, Das ist ja wirklich pervers. Also da kosten die einfachen Terrassen, das ist ja die Basis, kostet 77 und den kann man auch kriegen. Alles andere kriegst du tatsächlich nicht. Genau. Kriegst du nur bei Raritätenhändler und geht gleich auf 150 hoch. Ja, ja. Und da denke ich dann, das kann man sich, wenn man sich dem Gebiet nähern will, erstmal komplett schenken. Mein Vorschlag wäre, wenn sich vier Leute zusammenfinden, jeder legt einen Fuffi auf den Tisch.
Das ist schon ganz fein.
Dann kaufst du dir so einen 30-Euro-Wein, den wir noch nicht hatten, aber um mal zu gucken, ob es vielleicht doch auch leichter geht. Dann kaufst du dir den Brune Blanc und den Dampuy und dann bleibt noch genügend Geld übrig für einen schönen Winzer-Champagner oder gehobenen Schaumwein anderer Herkunft zum Einstieg. Also vier Flaschen Wein für vier erwachsene Männer, kann ein schöner Abend werden. Und nur wenn du dann sagst, oh wow, das flasht mich aber total, dann legst du dich mal auf die Lauer, um mal so ein Lala zu finden. Ja, die Lalas sind, sagt man, auch sehr untypisch. Das fand ich auch, da muss ich noch kurz loswerden, weil ich habe es ja jetzt ein bisschen recherchiert, auch so ganz spannend. Diese Parkerisierung der Weinwelt, die startete wohl, so habe ich es verstanden, an der Côte Rôtie, weil Parker diese Lala-Weine sehr mochte und die sind nicht so ganz typisch. Früher wurde bis zu 20% Weißwein rein.
Genau, das mache ich nachher wirklich noch was dazu. Aber die Lala Nummer ist tatsächlich ganz interessant, weil tatsächlich nur Lala Don, die einzige wirkliche richtige Lage ist. Das ist die einzige weltweit gehandelte Lage, da, wo noch mehrere drauf sitzen, alles andere, der Lamolin und der
Latouk.
Das sind reine Guigal-Eigenvermarktungen.
Ja.
Die gibt es quasi nicht.
Aber ganz kurz, und dann will ich dir nicht länger da reinfuschen, aber bei dieser Parkerisierung, da muss man sich immer vor Augen führen, es gab, als er anfing, noch ein, also sich für diese Weine zu begeistern, noch ein paar andere Regionen auf der Welt, in denen in den Rotwein, Weißwein reingemischt werden durfte. Ja, ja. Zum Beispiel das Chianti-Gebiet, das ist 2006 da verboten worden, richtig gehend. Und der Grund war nicht unbedingt immer die Frische, sondern bei der Côte Rôtie ist es so, dass die alles mit Rappen vergoren haben und relativ früh gelesen haben.
Ja.
Und also nicht vollreif. Und dann haben sie so harsche Weine bekommen, dass sie den
Weichermachen
ja, genau. gemacht haben. Und da muss man einfach sagen, das ist doch scheiße. Wer will denn sowas freiwillig trinken? Deswegen macht das heute keiner mehr. Das heißt, es wurde dann immer gesagt, ja, die Weine werden marmeladiger und fruchtiger, weil die jetzt alle Parker zuliebe machen. Aber Tatsache ist, sie haben den Viognier weggelassen. Genau. Sie haben später gelesen, sie haben weniger Rappen mit vergoren. Ja. Sie haben schon immer einen kleinen Neuholzanteil gehabt. Den haben sie vielleicht ein bisschen hochgefahren, weil sie jetzt weniger Rappen hatten. Also der Stil ist geändert worden, aber der Stil ist so geändert worden, wie er weltweit in den Gebieten geändert wurde, wo man vorher Weißwein reingetan hat. Das hat viel mit Chemie zu tun. Das hat viel damit zu tun, dass man mit Pflanzenschutz eine längere Hängezeit hatte. Denn es sind ja vor allem die Gebiete, wo es im Herbst gern mal feucht wird oder das Gewitter dir die Erde zerhaut, wo diese Sachen rot werden. In der Toskana ist es das Gleiche. Der Sangiovese ist extrem fäulnisanfällig. Und deswegen musste man den häufig früher holen, als man wollte.
Ja, ja.
Und deswegen finde ich dieses mit der Parkerisierung ziemlich albern. Aber man sollte halt wissen, dass diese hochgehypten Lalas, oder gehypt klingt immer so negativ, diese hochgehandelten Lalas sind häufig wenig Rappen, überreif bis vollreif gelesen, also auch mehr Alkohol und ein bisschen mehr Holz. Und deswegen erst, wenn man bei so einem Chateau d'Ampuy sagt, oh wow, sollten sich die vier Leute wieder zusammentun, weil dann muss jeder einen Huni auf den Tisch legen. Und dann ist nur eine Flasche Wein.
Da wird es teurer. Ja. Wird es immer schnell teurer.
Das war so mein Fazit und der Auftrag an dich ist, uns jetzt nochmal so ein 30-Euro-Ding zu besorgen. Also nicht wegen der Kohle, kaufen könnte ich das auch, aber weil du dann sicherlich dann eher den Zugang hast noch zu den Jahrgängen.
Ich weiß gar nicht, ob ich sowas tatsächlich, ich glaube, ich muss mal gucken, dass man sowas erstmal kauft.
Aber da zählst du dann gleich drüber. Okay, wir brauchen noch einen Würfel.
Wir brauchen noch einen Würfel. Warte, wo ist der Würfel? Der lag doch hier. Hier, guck, stehe, alles da.
Wir sind bei Sascha und Sascha würfelt die 5. Nicht die 3.
Die 3.
Du darfst anfangen.
Wir trinken heute mal eine Rebsorte, die ich noch gar nicht kannte. Das ist ein Weißwein. Und zwar heißt der Zenit Blanco von der Bodegas Vina del Zenit.
Cheers.
Cheers. Ich hab die ein bisschen voll gemacht.
Ja.
So, ich mache auch noch, guck mal, ich habe hier nochmal groß, weil ich dachte mir tatsächlich das Gleiche, man müsste nochmal ganz kurz so einen Tick auf die Ecke, die ich hier so gerne mag, eingehen.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, machen wir das nochmal ganz, ganz kurz.
Gott, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht
dazwischen. Nee, das war jetzt.
Sonst schneiden wir mich raus.
Nein, schon überhaupt nicht. Wir machen das nur ganz kurz, gar nicht so wahnsinnig lang. Nur, wenn wir nochmal so um die verschiedenen Kategorien geht und so ein bisschen die Einordnung in was Nördliche Rhön hatten wir, die Rhön war was anderes, da kommt Wasser her, oder? Das war das mit dem Wasser, und da brauchen wir keine Folge drüber machen, glaube ich. Über den Rhön-Sprudel brauchen wir nichts tun. Nee, gut. Nördliche Rhön unterteilen wir ja sozusagen in, na sagen wir mal, zwei Hauptkategorien, oder? In die Kotrotie und ins Hermitage.
Ja.
Das sind so die berühmtesten Lagen. Ganz spannend fand ich tatsächlich auch, dass die Hermitage tatsächlich eine wirklich richtig berühmte Sache ist. Ja? Also eine richtig berühmte Lage, die schon ganz, ganz früh in den, 1800 noch irgendwas.
Das ist ganz kurz klugscheißern, es sind beides keine Lagen.
Hast du natürlich recht, Lagen sind es ja dann in dem Fall. Die Meal ist eine Lage im Hermitage oder die La Landon im Cotroti. Aber zum Beispiel im 18. Jahrhundert gibt es schon Belege über das Hermitage und das genauso berühmt war wie die Bordeaux-Sachen. Also gehört schon mal zu den allergrößten Weinregionen der Welt tatsächlich.
Ja.
Allerdings im Hermitage, ganz spannend, das fand ich ganz lustig, mit 130 Hektar ins Gesamtfläche, nicht erweiterbar, so groß wie Château Lafite. Das ist, sagen wir mal, da weiß man ungefähr, warum auch die Weine jetzt vielleicht einen Tick mehr kosten als normal. Gibt halt einfach nichts. Ich meine, wie viel macht Château Lafite da?
250.000 Flaschen. Erstwein.
Erstwein. Man ein bisschen mehr noch mit dem Zweitwein.
Genau. Und dann kommt noch ein Drittwein. Da werden noch allerletzte Trauben drin.
Allerletzte Trauben. Mhm. Nördliche Rhön. Hauptrebsorte, hast du gesagt. Syrah. Ganz wenig Viognier. Und noch viel weniger Massan Roussan. Die Cotrotie unterteilt sich in zwei Stränge sozusagen, ja, unterteilt wirklich durch so einen Weg.
Haben wir schon mal
so einen Weg,
Grün und Blond.
Grün und Blond.
Angeblich war die eine Tochter
blond und die andere braun. Und du siehst an den Böden tatsächlich, dass sie sich unterscheiden. Und die unterscheiden sich auch in der Struktur der Weine.
Ja.
Klar, Schiefer und dunkles Eisen und sowas auf der dunklen Seite und das andere ist ein bisschen viel mehr Kalk auf der hellen Seite.
Trotzdem schmeißen fast alles zusammen.
Genau. Tatsächlich kam das auch erst durch diese Modernisierung, dass das jetzt in der Zwischenzeit aufgeteilt wird. Egal hat damit tatsächlich auch angefangen, die Sachen so einzuteilen. Wir haben aber auch in der Cotrotie, und das fand ich auch ganz spannend, die Grundcotrotie sind auch nur 100 Hektar. Die wurde dann, also deswegen ist es ja nicht so, also alles, was Grundcotrotie war, war immer nur 100 Hektar. Die wurden dann sehr umstritten erweitert auf diese 260. Aber die Grund sind tatsächlich nur diese ganz kleine Parzelle um Ambrouille rum.
Ja.
Alles, was quasi dann höher dazu kam und sowas, ist gar nicht so. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich tatsächlich reinen Cotroti aus der Urparzelle, aus diesen 100 Hektar, für 30 Euro bekommen würden. Da muss ich mal recherchieren, ob das tatsächlich so ist.
Man muss ja dazu sagen, die Hälfte der Cotroti gehört Gigal. Das heißt, er hat
selbst, so reichlich,
das heißt, in seinen ist auch nicht nur Ur-Cotroti drin.
Das stimmt.
Weil dann hat er noch diese Lala-Weine und in dem Brunet Blanc und dann hat er noch Château d'Ampouille. Der ist tatsächlich rund um das Château, das er Marcel Gigal gekauft hat, glaube 1994. Das ist heute der Hauptsitz
des
Weinguts. Und in diesem Basis Brunet Blanc ist natürlich dann alles drin. Geht ja nicht, wenn es nur 100
sind. Auch im Ampouille ist alles drin tatsächlich. Aber dann nochmal
selektierter.
Also da ist auch wirklich ziemlich viel drin. Die haben trotzdem relativ wenig Regen da. Warte mal, die Cotroti hat, oder insgesamt in der Nordrhone haben die im Jahr 840 mm.
Das ist wahnsinnig viel. Franken hat 500.
Noch mehr, die Franken verdursten uns.
Ja, aber also Ribera del Duero hat 460.
Ehrlich?
Das ist ganz normal. Also 500 ist normal. Es kommt aber im Sommer in Sturzbächen.
Und dann läuft es halt alles durch, auch noch deswegen, bei den Hängen ab.
Deswegen
total.
Ist dieser Hermitage so wahnsinnig anzuschauen, weil die da so viele Trockenmauern und Bollwerke so eingezogen haben. Dann bin ich da ganz einfach
weggerutscht. Genau, sind immer weggerutscht, genau. Cotrotier haben wir auch noch mal wirklich so ein paar Jungs, die man da ganz gut trinken kann. Da haben wir natürlich Gigal, Ogier. Was du aber auch versuchen kannst, ist Fidal Fleury, gehört auch zu Gigal. Ja? Kriegt man auch manchmal ganz gute Sachen. Und die kleinen Sachen von René Rostein, die sind auch noch nicht so teuer. Da kannst du auch mit den kleineren anfangen. Da bist du im Cotroti gut bedient, finde ich. Und dann ins Hermitage zu gehen, also ich finde, im Hermitage macht sich's ja noch besser. Ich finde, die sind, was du beim Hermitage halt immer bedenken musst, die sind jung, echt nicht gut zu trinken.
Mhm.
Also noch viel doller und noch viel schlimmer als sozusagen die Cotrotis. Den ist so ein bisschen Alter auch, tut denen gut, ja. Aber bei den Hermitages ist es noch schlimmer. wenn sie älter wären, wären sie sehr, sehr viel feiner. Aber die brauchen wirklich so 10, 15 Jahre. Also die größeren Gewächse. Also so viele Unterschiede gibt es ja da nicht bei 100 Hektar und 4 Hauptanbietern.
Ja.
Ja, 4 Hauptanbieter für das ganze Hermitage. Da haben wir Jean-Louis Schaaf, Chapoutier, Jaboulet und Delas. Natürlich gibt es noch so ein paar kleine drumherum. Ja. Da findest du halt auch nichts, was günstig ist. Ja. Aus den einzelnen Lagen. Also da kannst du auch nicht sagen, du findest jetzt mal einen 30-Euro-Wein. Das ist halt einfach da schlichtweg ja, ist nicht möglich.
Aber du kannst da relativ schnell entscheiden, ob du das eigentlich unbedingt brauchst. Also, weil
das ich finde, das, man braucht das
ja, zwingend. Ja, du brauchst das zwingend. Aber wir sind bei nichts so überkreuzt wie bei Jaboulet Aîné. Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal den Hermitage getrunken,
ja.
Den La Chapelle. Das ist der Wein, wo ich denke, ja, das ist mir zu rustikal. Das ist mir aber mit Abstand zu rustikal. Du liegst auf dem Boden, reißt dir die Klamotten
vom Leib und fummel mir noch ein bisschen an der Nase und am Gaumen und sagst, ist lecker und riecht gut.
Also deswegen sage ich, da soll man sich mal rantrinken, weil das kann so enttäuschend sein, wenn du da wirklich die 130 Euro...
Oder mehr.
Ja, aber wir gehen ja jetzt immer davon aus, dass man mal... nicht die Not hat, dass die nächsten Dienstag kommt mein Freund Kalli und wir wollen Jaboulet Aîné trinken und ich habe ihn noch nicht und deswegen muss ich ihn jetzt kaufen.
Das stimmt.
Den ersten, den ich im Internet finde, den nehme ich. Das ist nicht die Art, wie man das einkauft, so kleiner Tipp, sondern man legt sich auf die Lauer und wartet ein bisschen und dann ist es erstaunlich, was alles geht. Natürlich kriegst du den ja immer noch nicht geschenkt. Was haben wir getrunken, 98?
Ja, das hast du sogar zum gleichen
Preis. Hätte ich am nächsten Tag für 130
kaufen können.
Ja, ja. Mit fleckigem Etikett bei einem weil fleckiges Etikett. Und wenn Kalli kommt, weißt du,
da ist das Etikett, ist egal, ob
der hat sowieso einen Fettfinger, der wäscht sich nie die Hände.
Jetzt, so ein bisschen wegen Corona, ja. Da sind wir tatsächlich. Aber ansonsten ist das, warum auch Weine billiger werden mit einem fleckigen Etikett, wenn man so sagt, da habe ich immer noch nie verstanden.
Ja, ist es zum Glück
so. Also, ja, aber das habe ich noch nie, wa? Mhm. Ist ja auch ein Merkmal. Naja, gut. Im Hermitage hast du trotzdem noch mal so als grobe Empfehlung natürlich Jaboulet hast du. Dann hast du was ziemlich Geiles ist noch die einzige Genossenschaft, die auch weltweit ziemlich bekannt ist. Die heißen gleich Cave d'Hermitage.
Cave d'Hermitage.
Cave d'Hermitage. Sehr berühmte Genossenschaft tatsächlich übrigens. Ich finde Hermitage muss man, wie gesagt, unbedingt, also ich finde, den solltet ihr mal trinken. Vielleicht kauft ihr das mal irgendwo mit und legt es weg, weit weg.
Es gibt ja auch
Händler, es gibt Raritätenproben.
Raritätenproben,
sowas, da lohnt sich das dann schon. Ja? Ja. Und ich bin ja auch noch wirklich ein totaler Freund von den Cornas-Weinen. Für die finde ich so ein bisschen, bei denen ist es durchaus mal so, dass man die auch ein bisschen jünger trinken kann, finde ich. Ja? Und da findest du auch noch mal günstigere Varianten.
Das ist halber Weg zwischen...
Genau.
Wir springen jetzt nämlich gerade.
Also, wir springen, genau.
Aber Côte-Rôtie ist nördlichster Zipfel.
Und Hermitage
ist südlichster Zipfel der Nordrhône oder nördlichster Zipfel der Südrhône,
genau.
Je nachdem, wie man fragt.
St. Joseph strecken sich über 50 Kilometer, also die Lage St. Joseph, nicht die Lage, Entschuldigung, die Appellation St. Joseph. Das sind dann schon irgendwie 1000 Hektar, die man da auch tatsächlich schön abfahren kann. Und eigentlich fährt man immer durch, wenn man durch Frankreich unten nach Avignon fährt oder irgendwann die Küste, fährt man da eigentlich immer durch. Deswegen kennen die so viele Reisende. Da kann man auch vor Ort sehr günstig trinken, ja, bei diesen ganzen kleinen Läden, die es da irgendwo gibt, wo man dann immer mal probieren kann, wo man dann auch mal einen gealterten Hermitage irgendwo in einem Restaurant kriegt für einen
fairen Taler.
Für einen sehr fairen Taler, ja. Jetzt mache ich noch meine Lieblinge aus dem Cornas, August Club, muss man unbedingt, ja. Thierry Armand kostet noch mehr Geld, leider. Sollte man mal zwingend mal probiert haben. Ich muss noch einen, kriegt man ganz selten aus dem Hermitage, muss ich noch einen nachschieben, wo ich wirklich fand, dass die exorbitant sind. Das ist Albert Bell. Macht aus dem Hermitage nur eine winzig kleine Produktion. Wenn man da mal alte Hermitage kriegt, die man hinterhergeschmissen kriegt, weil den Typen keiner kennt, also keine Sau kennt Bell. Das verrate ich jetzt ja. Naja, ist auch egal. Oh Mann, meine Guten, wenn ihr da alte Weine seht von August Bell, Albert Bell, kauft die. Das ist großartig und die können wirklich auch aus den 90ern sein oder sowas. Das ist völlig wurscht. Da ist nichts alt. Das ist einfach nur wunderschön. Ja? Und kostet, ich glaube, ich habe das eine Mal 3 Flaschen für deutlich unter 100 Euro zusammen gekauft, weil keiner die will. Ganz kurz noch mal ins Cornas. Vincent Paris noch dazu. Mit Corby noch dazu. Und dann seid ihr fein. Dann habt ihr mal alle durchprobiert, die da so Rang und Namen haben. Und was ihr aber zwingend noch als letztes sozusagen aus der ganzen Ecke, ja, probieren solltet, sind die Weißen.
Ja.
Zwingend, ja. Ob es jetzt die reinsortigen Marzahn-Rotzahn-Sachen sind, die es mal ganz selten irgendwo gibt, ja. Oder den Viognier. Ein schöner, angereifter Viognier ist ein wahnsinnig toller Wein, ja, der unglaublich viel Spaß macht. Und den haben die meisten Leute gar nicht auf den Schirm oder noch nie getrunken.
Ja.
Also das macht wirklich Freude. Und die Weißen Hermitage, das allerletztes, galten vor einer Weile noch als die allerbesten Weißweine der Welt und die allerhaltbarsten der Welt. Ja. Bis zu einem Jahrhundert.
Jeder, das sagen sie dir aus jedem Gebiet.
Ja, ja, aber da besonders.
Überall.
Da stimmt's aber.
Sowieso die Besten.
Nein, da, hier stimmt's. Hier stimmt's. Weil hier wissen wir's. Ich habe
einen schönen Kommentar gelesen, die eigenen Probleme sind immer die wahren Probleme.
Als ich 1870 den letzten weißen Hermitage getrunken habe, weißt du, da war der noch großartig. So, los, Wein.
Ja, Wein. Weiß, erstmal Nase rein und gedacht, ach nee, nicht schon wieder so ein flüchtiges Zeug. ADS-Nase war nicht so ganz sauber, das hat sich sehr schnell weggeschwenkt. In diesem Fall wirklich weggeschwenkt. Nicht, das, nicht wie beim letzten Mal, wo ich sozusagen milde wurde und kaum war das Mikro aus, wurde es immer schlimmer. leichter Gerbstoff, sonst hätte ich gedacht, das ist Riesling. Das war so die erste Idee, das ist Riesling. Dann kam so ein leichter Gerbstoff, also nicht Holzgerbstoff, sondern so eine schöne Phenole, wie ich sie vom Riesling nicht kenne. Das ist nichts besonders Warmes, das hat eine zackige Säure, aber nicht so zackig wie Riesling. Und ich mag es sehr gerne. Ich habe eine Weile gezweifelt. Es ist ganz gut, dass du ein bisschen länger gebraucht hast, weil ich habe mich in diesen Wein eingetrunken. Das Glas ist noch nicht leer, aber ich bin ja hier, während das Mikro läuft, sowieso immer ein bisschen zurückhaltender als du.
Ich weiß gar nicht, wie er das meint.
Das ist kompakt.
Ja.
Und das hat Zug.
Ja.
Hat auch Trinkfluss. Ist nichts ganz Großes, finde ich, sondern ist, oder wenn es was ganz Großes ist, trinken wir es zu jung. Aber ich würde denken, das ist nichts ganz Großes. Das ist so. Machen wir erstmal kurz zu Ende, wie es mir gefällt. Es hat eine schöne Länge. In der Länge wird es ein bisschen herb, ein bisschen bitter, ein bisschen spröde, auf eine Art und Weise, die ich sehr mag. Das heißt, in anderen Worten, die Frucht ist fertig, wenn der Rest des Weins noch nicht fertig ist am Gaumen. Und das macht Lust auf den nächsten Schluck. Ist deswegen für mich aber auch ein klassischer Essensbegleiter. Ich glaube, dass wir...
Das geht gut, das glaube ich auch. Also den kannst du sehr schön dazu. Der steht, glaube ich, zum Essen super.
Ich würde ihn für nicht besonders alt halten, weil er eigentlich gar keine großen Alterungstöne hat. Mhm. Ich würde ihn für irgendwo aus Mitteleuropa halten. Und, oder? Warte mal, muss ich mal kurz überlegen. Doch, ich glaube schon. Er hat so eine gewisse Würze. Dafür verbietet sich für mich Riesling, da verbietet sich für mich Weißburgunder. Und für Chardonnay hat er 0,0 Zitrus. Also wenigstens in der Venice Chardonnay wäre nicht typisch.
Das stimmt.
Ja, das ist erstmal so der erste Eindruck. Lass mich mal überlegen, ob mir da irgendwas einfällt dazu.
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
80 bis 100 Jahre alte Reben.
Mhm.
Kommt aus Spanien.
Oh, interessant.
Gibt 2050 Flaschen.
Mhm.
Und ist ein reinsortiger Doña Blanca.
Okay.
Blanca. Doña Blanca.
Mhm.
Synonym ist Doña Blanca, aber in dem Fall Doña Blanca.
Mhm.
Ich fand es lustig, weil ich es noch nie getrunken habe.
Mhm, ich hatte mir
zwei. Oh, haben wir was? Oh, was auf deiner 100er Liste gleich nochmal dazu. Das ist bei mir ja nicht so, bei dir ist es dann schon eher seltener, dass da was dazu kommt. Ich hatte mir auch zwei Flaschen gekauft, um das zu probieren und habe die erste Flasche auch tatsächlich relativ zügig getrunken. Das war wirklich so dieses, also ohne unglaublich viel zu wollen, fand ich sehr, sehr trinkbar und sehr, sehr, sehr angenehm. Ist jetzt auch nicht geschenkt für so einen Weißwein.
Was denn?
30 Euro kostet
das. Okay, das ist gerade für Spanien sehr viel.
Castilla León.
Welches Jahr ist es?
19, ganz frisch.
19.
Heißt Zenit Blanca, Blanco und von der Bodegas Zenit.
Okay.
Ich fand den ganz spannend.
Schön.
Also und mal gar nicht so, gar nicht so meins normalerweise. Also mein Beuteschema. Fand ihn aber gut.
Nicht so weit weg von Viognier, insofern.
Ja.
Bist du in deinem Beuteschema geschafft.
Ja.
Es gibt Pinot aus der Schweiz. Eine freundliche Gabe eines Hörers, da kommen wir später noch zu. Sonst wäre das auch gar nicht möglich. Die Schweizer saufen ihr Zeug ja alle selbst. Blauburgunder Ottenberg, alte Rebe, 2017, von Michael Broger. Also, cheers.
Cheers.
Ich habe mir bewusst
keine Notizen gemacht. Obwohl hier das Notizbüchlein liegt, weil zwei, drei Zahlen muss ich mir aufschreiben. Aber ansonsten keine Notizen. Weil ich hoffe, dass ich ein paar Dinge vergesse, die ich im Kopf habe. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Und zwar letzter Teil unserer allseits beliebten Serie Mein Weinkeller und ich, wir verstehen uns nicht mehr. Wir haben uns nämlich noch nicht über Rotwein unterhalten, speziell über die, ja, ich glaube, mehreren hundert Flaschen deutsche Spätburgunder, die in meinem Keller noch liegen. Mehrere klingt jetzt so wahnsinnig viel, 200 plus, also 200 und ein bisschen was vielleicht. Und anders als beim Riesling ist es nicht so, dass ich mir den Spätburgunder übergetrunken hätte. Dafür habe ich,
finde ich auch.
Dafür habe ich einfach so mit einmal alle 14 Tage oder sowas, also so viel Spätburgunder trinke ich letzten Endes nicht. Aber ich habe andere Probleme.
wie wir in den Zwischenfolgen gelernt haben.
Habe ich dir mal erzählt, wie ich zu deutschen Spätburgunder gekommen bin?
Ich glaube nicht.
Meine ersten Gehversuche in Sachen digitaler Kommunikation habe ich ja unternommen in diesem Weinforum Talk About Wine in den ersten Hälfte der Nullerjahre. Und da haben wir auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Und da war es so, dass jede einzelne Unterappellation des Medoc hatte einen eigenen Diskussionsstrang-Thread und die großen Chateaus hatten einen eigenen und jeder Bordeaux-Jahrgang hatte ein eigenes. Und während der Subskriptionskampagnen hatte jede Subskriptionskampagne einen eigenen Thread. Und man kann sagen, manchmal hast du dich da nach einem Tag Abwesenheit wieder eingeloggt und es gab 30 neue Beiträge zum Thema Bordeaux. Zum Thema Burgund gab es, glaube ich, zwei oder drei arme kleine Diskussionsstränge, da kamen alle paar Wochen mal ein bisschen was. Über das Jahr gerechnet waren das wirklich mehrere tausend Beiträge zum Thema Bordeaux und wenige hundert zum Thema Burgund. Und die Jungs, die dabei waren, 2000 Leute waren das so ungefähr, von denen 600 wirklich aktiv waren, die anderen haben nur so mitgelesen.
Was gar nicht so wenig ist.
Ja. Und unter diesen 600 Aktiven gab es etliche, die hatten hunderte, wenn nicht sogar tausende Flaschen Bordeaux im Keller und keine einzige Flasche Pinot. Und da wurde auch gerne mal so geflaxt, so, ja, also wenn mein Latour aus kleinem Jahr 10 Jahre überlagert ist, dann muss ich immer noch 10% Wasser zufügen, damit er so dünn ist wie dein komischer Burgund.
Wow.
Ja, so nach dem Motto. Das war damals nicht so populär. Ich hatte da natürlich keine Meinung zu, auch mangels Erfahrung. Aber ich konnte mich mit Burgund auch gar nicht so dolle auseinandersetzen. Es gab in ganz Hamburg, in der ganzen Metropolregion Hamburg mit 3 Millionen Einwohnern, einen Händler, der sich auf Burgund spezialisiert hatte. Und weil er davon nicht leben konnte, hatte er noch eine zweite Spezialisierung. Die lustige Kombination Burgunder und Süßwein, so hieß der Laden auch. Nobby Müller im Schanzenviertel, ich glaube, den gibt es auch heute noch.
Ehrlich?
Ja.
Geil.
Ansonsten Burgunder natürlich Möwenpick,
ja.
Aber deren Burgund-Sortiment war in den Nullerjahren jetzt auch nicht so die Welt. Es gab auch online noch nicht so viele und deswegen habe ich mangels Gelegenheit mich damit gar nicht so sehr beschäftigt. Und weil ich jung war und leicht beeinflussbar, dachte ich, als ich dann meinen ersten eigenen Keller hatte, so, ich steige jetzt in dieses Bordeaux-Thema ein. Und dann habe ich mir für meine erste ernsthafte Subskriptionskampagne 2003 und 2004 habe ich geübt. Und ja, das war wirklich sinnvoll. 2003 nur Cru Bourgeois, nichts über 18 Euro. 2004 okay. So ein paar klassifizierte Gewächse mit rein. Und 2005 wollte ich dann richtig einsteigen. Und hatte mir, weil ich es gerade konnte, durch den Verkauf von Aktienoptionen ein kleines Budget von 6.000 Euro. Hm. Also ein kleines, das ist ein großes Budget von 6.000 Euro.
Nein, lassen das genauso stehen.
Es war damals, es ging mir ja sehr gut, also insofern. Und dann habe ich angefangen zu subskribieren und die Preise 2005, also in der...
Explodierten,
das kannst du gar nicht vorstellen. Ich hatte gedacht, ich würde so eine gemischte Kiste Premier Grand Cru mit reinnehmen, da waren die 2002er, hatten 129 Euro in der Subs gekostet und dann waren die höher gegangen. Ich hatte so mit sowas wie 250 gerechnet oder sowas und dachte, na gut, dann gehen da vielleicht die Hälfte des Budgets in so eine Kiste und dann kannst du immer noch ein bisschen was machen. Und am Ende hatte ich dann nicht alles verbuddelt, sondern hatte dann 3.500 oder 4.000 Euro ausgegeben und hatte 3-4 Weine, die man kannte. Flaschen, nicht Kisten. Ja, weil Mouton und Co. gingen auf über 500 hoch. Und ich habe dann gehabt ein paar Flaschen Smith Oud Lafite und eine Flasche Léoville Pourfauré. Gab ein paar mehr Léoville Bartons, aber das ist auch schon dritte Liga. Zu dem Zeitpunkt war ich bereit, 500 Euro im Monat dafür auszugeben, mich durchs Bordelais zu fräsen. Und nach den 2005er Jahrgangspreissteigerungen hätte ich dafür bekommen, einmal im Monat ein zweitplatziertes Gewächs sozusagen, also so ein Super Second wie Palmer oder Pichon Comtesse. Hätte ich nur einmal im Jahr ein Premier Grand Cru trinken wollen, hätte ich quasi einmal im Monat noch irgendwas halbwegs Bekanntes getrunken und die Rest der Zeit nur Cru Bourgeois. Sonst wäre ich mit den 500 gar nicht hingekommen. Wobei, selbst damit wäre das noch schwer gewesen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mich von Bordeaux abgewendet, weil ich wollte gerne, das gebe ich gerne zu, ich wollte gerne irgendein Thema auch mal durchdringen. Yeah. Das macht einfach Spaß. So wie du eben jetzt zum Beispiel über die Rhone reden konntest, das macht einfach Spaß, wenn man nicht sagt, naja, eigentlich kenne ich nur die untere Hälfte. Yeah. Oder im Falle Bordelais dann die untere, das untere Drittel. Yeah. Und deutscher Spätburgunder war gerade heißer Scheiß auf gut Deutsch. Ja, es ging gerade los, ich glaube, so eine Initialzündung war immer noch so ein Wettbewerbsgewinn von Knipser mit dem Kirschgarten 2003, haben wir, glaube ich, schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Mehr und mehr passierte es, dass deutsche Spätburgunder auch reüssieren konnten. Und ich hatte deutsch-affine Weinfreunde und hatte durch die sehr früh etliche deutsche Spätburgunder
probiert.
Jahrgang 3 und 4 und fand das ganz gut. Und dachte ich, steige ich da doch mal ein. Also es war tatsächlich eine Mischung aus echter Liebe und
auch leck mich am Arsch, Berechnung
Bordeaux. Und leck mich am Arsch, Bordeaux und alles so. Ja, okay. Und diese, na, also ist ja so, ich bin ja nicht so früh zum Wein gekommen und deswegen habe ich die Tatsache, dass ich heute beruflich über Wein kommunizieren darf, habe ich auch der Tatsache zu verdanken, dass ich mich da ein bisschen reingefräst habe und auch ein bisschen Geld in die Hand genommen habe. Und das hat mir dann aber beim deutschen Spätburgunder, da reichten 500 Euro, aber sowas von
dicker. Aber das ist doch richtig viel Trick.
Ja.
Also derzeit ja noch.
Ich habe mal aufgeschrieben, weil das habe ich doch mal aufgeschrieben. Ich habe dann, also in dem Jahrgang 05 habe ich dann ein bisschen größer eingekauft. Damals hat Molitor, der große, 65 gekostet. Und das war eine skandalöse Preissteigerung von 50 im Vorjahr. 2004er hatte ich nämlich auch. Aber ansonsten die großen von Franz Keller 35. Huber hatte ich mir Sommerhalde R für 36, Wildenstein R für 58.
Oh.
Fürstzent Grafenberg 23.
Echt?
Adenauer Gärkammer 55, Kuhn Kirschgarten 20. Der Einzige, der schon gut dabei war, war Becker mit dem Pinot Noir, 96 Euro.
Ja.
Da haben wir 100 immer als Schmerzgrenze gesetzt. Christmanns Jedig 40. Und dann habe ich von 2007 bis 2011, also die Jahrgänge 5 bis 9, habe ich wirklich reichlich eingekauft. Ja. Und davon liegt teilweise immer noch was da. Ich habe gerade neulich den Fünfer Becker getrunken mit Damian. Ein wunderbarer Wein. Und 9 kostete Becker dann 110. Da bin ich mal über meinen Schatten gesprungen, habe ich mal 2. Aber zum Beispiel, witzigerweise, die Gärkammer von Adenauer kostete immer noch 55. Genau, oh, krass. Idich war rauf auf 43. Knipser war noch unter 40. Huber hat er auch angezogen. Da habe ich mir keinen Wildenstein gekauft, habe ich gesehen. Sondern nur ein Schlossberg für 55.
Ja.
Also das war, du konntest mit...
Noch sehr gute Weine für sehr anständiges Geld.
Ja, du musstest auch keine 5.000 Euro ausgeben, um da wirklich alles zu kriegen, was du wolltest. Und was mir die Weine, glaube ich, auch so nahe gebracht hat, war, dass die deutschen Winzer damals, das ist jetzt meine Theorie, die ist durch nichts faktisch untermauert, aber die ist auch nicht so wahnsinnig komplex und schwer drauf zu kommen. Die deutschen Winzer hatten damals das Problem, dass es ja hieß, Deutschland ist kein Rotweinland. In Deutschland wird alles dünn und sauer, du kannst in Deutschland keinen gescheiten Rotwein machen. Deswegen konnten sie ihre Spätburgunder gar nicht so sehr an einem burgundischen Vorbild ausrichten. Also ganz früh lesen und dann eventuell noch chaptalisieren, sondern sie brauchten Sonne in Flaschen, sonst hätte das keiner gekauft. Ja. Sie haben die Sachen etwas reifer gelesen als im Burgund. Sie hatten von Natur aus gerne 13 Alk, knipste auch gerne mal 14 oder 2006 glaube ich sogar 14,5. Und haben einen, finde ich, recht eigenständigen, aber sehr schönen Stil geprägt. Und dieser Stil war international auch durchaus konkurrenzfähig. Denn nachdem ich dann mich eine Weile mit dem Burgund beschäftigt habe, habe ich einfach eine Sache jetzt verinnerlicht bezüglich des Burgunds, die mich eigentlich immer noch fassungslos macht. Also damals haben die Leute in Deutschland sich für Burgunder nicht interessiert, weder für die Deutschen noch für die Internationalen. Das fing dann an mit den Deutschen. 20 Jahre später sitze ich dann, oder 15 Jahre später sitze ich dann hier dieses letztes Jahr bei den Winzern Sommerach, im Winzerverein, in diesem tollen Garten. Und wir hatten Exkursion Best of Gold und die spendieren uns 20 Stunden geschmortes, gesmoktes Rind und machen dazu ihren besten Spätburgunder auf. Und die Berliner sitzen an einem Tisch und Rainer Balzaroviak, ein Kollege, sagt, oh, das ist so ein typisch überholztes Blockbuster-Teil. Das ist furchtbar, sowas braucht kein Mensch. Und da sollten die Deutschen noch lieber den Leuten im Burgund das Burgunder machen überlassen. Dem Motto. Anja Schröder, Weinhändlerin, meine Co-Moderatorin Webweinschule, sitzt auch dabei und sagt, mein lieber Rainer, das ist genau das, was ich brauche, wenn, und das passiert verdammt oft, jemand in meinen Laden kommt und sagt, ich hasse Spätburgunder, ich will mit Spätburgunder nichts zu tun haben. Wenn ich ihm dann sowas einschenke, dann kommt regelmäßig als Antwort, vielleicht werde ich doch noch zum Spätburgunder-Trinker. Und ich sage leider nicht, weil ich eine feige Sau bin, wisst ihr was, ich finde das ganz gut. Ich mache das ziemlich gerne. Ja?
Aber was ist dir gedacht?
Ich habe es mir gedacht.
Und getrunken.
Ich habe auch in meiner Zeit, in der ich für den Gomio die A verkostet habe, regelmäßig die Daganova und Winzergenossenschaft Meisters Altena, die dicken Brummer von denen, in den Keller gelegt, die Konterflaschen. Das ist
das war aber alles immer gut.
Pinot-Trinkmarmelade, aber mit viel Holz, aber total. Ich mag das gern.
Genau.
Wir haben viel zu wenig Leute, die Eier zeigen, was das angeht. Ich habe neulich Markus Schmachtenberger getroffen bei so einer kleinen Verkostung. Da hatten wir seinen, ich glaube, es war Markus, nicht, dass ich ihm das andichte, Winzer aus Franken, Ethos-Gruppe. Und wir hatten nur eine kurze Zeit für so drei Weine. Es war so Speed-Dating. Und er kam mit seinem Pinot Gutswein und er hatte Bums und Röstung und Holz und Gerbstoff und Alkohol und viel Frucht. Und er sagte, so mag ich Pinot. Ich mag dieses dünne Zeugs nicht. Ich will, mein Pinot soll echt ein bisschen Durchschlagskraft haben. Ich mag das gerne so und dann mache ich das auch so. Wir haben viel zu wenig Winzer, die sich trauen, das zu sagen.
Ja.
Stattdessen schielen sie jetzt alle ins Burgund. Aber nochmal zurück zum Burgund, ja. Das Judgment of Paris kennst du ja,
also,
wo die amerikanischen Cabernets die Bordeaux das Fürchten gelernt haben. Kennst du auch das Judgment of Straßburg, wo französische Pinots irgendwie der ganzen Welt, Chianti und Co., die Rücklichter gezeigt haben? Nee, gab's auch nicht. Pinot ist die einzige Rebsorte auf der Welt, die in jedem Weinwettbewerb immer in einer eigenen Kategorie antritt.
Okay.
Die müssen nie gegen andere antreten, weil die in Blindverkostung sonst immer abschmieren würden. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Sogar der Riesling tritt in den meisten deutschen Weinwettbewerben gegen Weißburgunder und Co. an oder so, obwohl er sehr eigen ist. Natürlich gibt es Kategorien wie Bouquet-Sorten und so weiter und so weiter. Mhm. Natürlich werden Sachen gruppiert. Und im Burgund tritt der Pinot sicherlich auch immer gegen den Gamay an. Das sind ja schließlich die beiden zugelassenen Sorten. Und es gibt vielleicht auch irgendwo sonst auf der Welt noch einen Wettbewerb, wo Pinot nicht ganz allein ist, sondern mit ein, zwei anderen Sorten. Aber ansonsten gilt Pinot immer eigene Kategorie, weil die sonst in den Blindverkostungen, selbst bei den Profis, die werden sich immer nicht sicher, ist das jetzt dünn oder soll das so sein, so nach dem Motto. Ja? Nicht nur, dass Anja jetzt erzählt, viele Leute kommen bei ihr rein. Ich mache ja auch manchmal Verkostungen mit Endverbrauchern, in der Regel so als Firmen-Events.
Ja.
Ich habe jetzt mit der, weiß ich, Balder-Versicherung, keine Ahnung, auf jeden Fall vor Weihnachten noch deren digitale Weihnachtsfeier Personalabteilung, habe ich so eine Online-Weinverkostung gemacht. Anja hatte dankenswerterweise Halbflaschen in Pakete gepackt und den Leuten geschickt. Für alle diejenigen, die Entscheider sind und uns hören, wenn euch im Februar, März mal wieder die Decke auf den Kopf fällt und ihr müsst irgendwie ein Team-Event über Microsoft Teams oder Zoom oder sonst was organisieren.
Das heißt, ja.
Ich kann euch mit allem versorgen. Und dann mache ich immer so eine Fragerunde, welcher Wein gefällt nicht. Und ist bei mir immer ein Pinot dabei, weil man am Pinot so viel lernen kann. Das ist immer der erste Rotwein, ist ein Pinot. Und die hatten, weil das bei Zoom ja sonst immer so ist, wenn alle gleichzeitig reden, dann weiß das System nicht, wen es in den Vordergrund rücken soll. Deswegen so mit Daumen rauf, runter und zur Seite. Und ich frage dann immer so, und beim Pinot dieses Mal, es war sogar ein sehr guter, es war nämlich der von Ziereisen. Wer mag den Wein? 8 Leute waren da. 7 Daumen nach unten, einer zur Seite. Keine Sau mag Pinot auf gut Deutsch, von den Normalweintrinkern mit ein bisschen Anspruch. Also nicht die Leute, die Dornfelder Lieblich und Portugieser Halbtrocken trinken, sondern die Leute, die durchaus schon so gerne mal auch einen netten Wein trinken. Und den schönsten Kommentar, den ich je bekommen habe, war von einem Typen, dem das so rausrutscht, sagen wir, er trinkt sowas freiwillig. Na, also das ist die gemeine Meinung zum Pinot. Und ich würde jetzt sagen, ohne Übertreibung, 75% der normalen Weintrinker lehnen Pinot rundheraus ab.
Ja, das stimmt leider sogar. Ja,
und 25% akzeptieren ihn, wovon aber vermutlich 20% eher so diese deutsche Fruchtvariante. Sie wollen so ein bisschen Rest Sonne in Flaschen. Das, was das idealtypische Burgund darstellt sozusagen, das sind 5-10% der Leute.
Jetzt im Burgund kriegst du ja auch manchmal kräftigere Weine.
Völlig klar.
Aber ich weiß, was du meinst. Dieses Jahr, da hast du recht.
Und es irre ist, dass diese 10% es geschafft haben, der gesamten Welt quasi zu vermitteln, dass du nur dann ein Weinkenner bist, wenn du auf Pinot stehst, und zwar möglichst dünn und sauer.
Bist du Kaiser?
Das ist aber interessanterweise sehr, erstens epochenabhängig und zweitens auch sehr regional unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn du mit spanischen Winzern über ihre Vorbilder redest, da haben ganz viele Leute Vorbilder im Bordelais, in Südfrankreich, Portugal oder sonst was. Da schielen gar nicht so viele ins Burgund wie zum Beispiel in Deutschland.
Und das macht ja auch gar nicht so viel Sinn für die, ehrlicherweise, weil das ist ja, also...
Das ist eine Frage der Sozialisation.
Ja.
Und wir waren eine ganze Zeit lang so, ne, von wegen, ich muss erstmal in meinen überlagerten Latour 10% Wasser füllen, damit, ne, von da sind wir gekommen zu... Finster Sommerrauch, das ist ja viel zu total gedreht. Deutschland ist jetzt sozusagen so ein Burgunderland. Gleichzeitig gibt es immer noch nur einen Händler in Hamburg. Also es ist viel Pseudo dabei, sagen wir mal so. Viel, ich habe da mal gehört. Was natürlich damit zu tun hat, dass das Burgund noch teurer geworden ist.
Das stimmt, es gibt wirklich
als ja. alles andere.
Das stimmt.
Und jetzt, das kann überhaupt keiner mehr greifen. Und Burgund ist dadurch aber auch wahnsinnig zum Mittel der Distinktion geworden. Ja, also hast du was, bist du was, trinkst du Burgund.
Stimmt.
Ganz schwierig.
Noch mehr als Bordeaux in der Zwischenzeit.
Viel mehr.
Ja.
Weil es dann auch noch diese Stilistik kommt, da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Entschuldigung, es dauert halt wirklich ein bisschen länger. Für mich eine Sache, ich habe mich dann dem Burgund zwangsweise ein bisschen zugewandt und dank dir habe ich mich dem Burgund dann ja auch noch in höheren Preissphären ein bisschen zugewandt. Ich habe auch vorher ein, zweimal sehr teure Sachen ins Glas bekommen, insbesondere bei Blindvergleichsproben, wenn Leute zeigen wollten, dass das Burgund gar nicht so gut ist. Interessanterweise, da sind die immer sehr gerne genommen, um zu zeigen, hier übrigens, der kostet 600 und unserer kostet nur 70. Das würde ich gerne mal machen und meistens geht es auch gut.
Klar, also, das, ja.
Aber mit ein bisschen mehr Struktur sind wir beide da ja auch durchgegangen. Und wenn du dann an den Punkt kommst, an dem du sagst, ich habe jetzt dieses oder jenes getrunken und das hat mich gar nicht so umgehauen, dann kommt dann immer einer und sagt, ja, das ist ja auch gar nicht so richtig groß. Ja, jetzt habe ich auch nochmal was aufgeschrieben. Manche machen das, weil sie wichtig sind. Manche meinen das auch wirklich so. Und ich hatte das, glaube ich, schon mal ganz kurz erwähnt, wie ich neben Sebastian Fürst saß und wir uns unterhielten. Und ich sagte, dass wir beide Clos de la Roche getrunken hätten, auch zwei Jahrgänge mittlerweile von Rousseau und ja auch noch einen von jemand anders neulich und so. Also ein bisschen Clos de la Roche habe ich getrunken und dass ich das jetzt nicht so spektakulär fand. Ich habe das auch sehr nett gemeint, weil ich gerade ein großer Fürst-Fan bin und gerade seine Weine sehr gut finde und wir uns darüber unterhalten und sagen, ja, das nehmen wir ja gerne anders. Kompliment, aber es sei nun mal so, dass Clos de la Roche tatsächlich im Rousseau-Universum gar nicht so doll sei. Also es sei ja auch mal leider nicht der größte Wein. Wir haben den größten Wein, wir haben da den Massy Chambertin, eine kleine Liga drüber. Also jetzt reden wir mal über Zahlen. 500 Euro für den Clos de la Roche, 6,50 für den Massy Chambertin. Mhm. Aber sagt er, auch der Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques ist, wir sind jetzt bei 1.000 Euro, ist in guten Jahren wirklich sehr gut, aber auch ansonsten noch nicht die Quintessenz. Wenn man dann wirklich ran will,
dann muss man Chambertin.
Clos de Bes
und Chambertin
schon eher 2.500 Euro. Aber wenn man wirklich wissen will, was der kann, dann Chambertin Grand Cru 2.600 Euro die Flasche. Er hatte damals ja auch gesagt, und denken Sie bitte nicht, dass wir ständig irgendwie sowas aufmachen und so. Und sowas geht auch manchmal über Tausch und so weiter. Ja. Also, aber für ihn ist es ja auch Fortbildung. Und ich weiß eines ganz genau, wenn ich jetzt wiederkommen würde und sagen würde, ich habe Chambertin Grand Cru für 2,6 getrunken und ich fand das nicht so gut, dann würde Leute sagen, die echte Quintessenz des Burgund hast du erst, wenn du Domaine Romani Conti DRC.
Ja.
Jetzt sind wir bei, habe ich auch noch mal kurz nachgeguckt.
30.000 oder mehr.
Genau, wir sind jetzt bei 33.000 für den aktuellen in der Subs, nur 21.000 für den 17er, weil 17er ist ja ein Off-Jahr, da kriegst du ja alles hinterhergeschmissen, nur 21.000. Und der 16er, der wiederum ganz gut ist, 24.500.
Ja.
Ja, genau. Aber ich war jetzt in anderen Jahren, in anderen Gebieten unterwegs, um zu wissen, nein, natürlich gibt es nicht diesen einen Wein, der das alles neu definiert. Das gibt es tatsächlich eigentlich nirgendwo. Also wir haben zwar gerade behauptet, dass das jetzt mit dem Silex so gewesen wäre, aber da geht es ja um Machart. Da geht es ja, ne? Und Machart ist es ja angeblich gerade nicht bei DRC, sondern das Terroir und so weiter. Also, ich denke eher nicht. Ja, so, also, aber vor allem, wenn du dann mich jetzt betrachtest, das Schönste, was ich da eigentlich so getrunken habe, war Dugapi.
Ja, definitiv.
Voll Dorf, dabei. Ja. Dorf 120 bis 180. Was haben wir eigentlich getrunken? Cœur d'Auvergne? Oder was haben wir getrunken?
Ja, ich glaube ja.
Cœur d'Auvergne 180. Die Grand Crus gehen immerhin auch bis 400. Der schmeckt übrigens ziemlich deutsch. Das ist dann, wenn du da sagst, das
machst du jetzt gerne. Genau, der ist viel ja kräftiger.
So,
genau, ja.
Der schmeckt ja so ein bisschen deutsch. So, aber immer so mit Augen so leicht nach oben, Augenbraue leicht nach oben. So, ach so, du magst Dugapi. Ja, das ist ja auch sehr deutsch eher so. Ja. Das wäre alles kein Problem, wenn die Deutschen, nachdem sie jetzt die Welt davon überzeugt haben, dass sie Rotwein können, jetzt nicht alle ins Burgund schielen würden.
Sondern sagen würden, wir machen einfach geile Weine.
Sagen würden, ja, wir machen das so und das ist jetzt unser Ding, sondern die schielen ja jetzt alle ins Burgund. Und dann ernten die immer früher. Und dann würdest du, was hast du so diese Tomatenpflanzennase? Weißt du, das riecht so ein bisschen wie wenn du, jeder hat mal Tomaten auf dem Balkon gehabt, wenn du die Hände da dran hast, wenn du Blätter gezupft hast, das riecht ja so grün und so. Du musst ja echt gründlich waschen, damit das wieder raus ist. Das hast du dann in der Nase. Und am Gaumen hast du dann noch so Tomatenmark. Ja. Und Also biologisch mag ja die Tomate zu den Früchten gehören. Im Wein eher nicht.
Können wir die nicht pressen? Und der
ja, ist mir völlig egal, was die Botaniker sagen. Für uns Weinheinis ist Tomate keine Frucht. Und ja. Dann habe ich diese Situation gehabt bei dem, das war 2020er Gourmillot, also das ist der Jahrgang 2018-17, Finalverkostung. Und dann kam ein Kollege und kam mit einem bekannten deutschen Weingut und dachte, ja, dieses Weingut ist fantastisch. Alle anderen im Gebiet machen Spätburgunder. Die hier machen Pinot Noir. Und die machen Whole Bunch und so. Und dann dachte ich so, habe ich sie mal gefragt, so, die machen was? Whole Bunch? Ja, ganz Trauben. Meine Reise ins Burgund war die einzige Reise, bei der die mir einen Dolmetscher mitgegeben haben, weil mir das Konsortium sagte, du kommst mit Englisch keine 2 Meter weit. Ich sage, wer sagt denn Whole Bunch? Ja, Entschuldigung, die WSET-Unterlagen sind halt auf Englisch. Oh, da sind natürlich alle meine Klischees gleich komplett mit mir durchgegangen. Da musste ich mich schwer an mich halten. Und dann probierst du diese Sachen und ich habe diese Sachen überhaupt nicht trinken können, sozusagen. Aber dann geht der ins Bundesfinale, ja, mit einem Wahnsinnsvorschusslorbeer. Und es ist auch nicht so, dass der in der Blindprobe deswegen versagt, weil die, die das gut finden, das auf einmal niedrig bewerten. Yeah. Weil man erkennt das. Tomate erkennst du. Du weißt, du steckst die Nase rein und weißt, das ist mein Favorit. Und dann gehen die Punkte nach oben. Aber wenn sich niemand rechtfertigen muss, weil es sozusagen eine geheime Abstimmung ist, was ist passiert? Die Hälfte der Leute hat gesagt, ich kann das nicht trinken. Ja, so wie ich. Ich habe dem 86 Punkte gegeben.
Ja.
Ja. Und dann habe ich Harald Scholl angesprochen auf das Weingut. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Namen des Weingutes nenne. Ich bin eigentlich ja sehr meinungsstark, aber er hat mir unter dem Mantel der Verschwiegenheit erzählt, du weißt, was, das war bei uns ganz genauso. Deswegen nenne ich jetzt den Namen. Nee, aber so, also es ist nicht so, dass das jetzt ein Gummiofi macht er den Wien und Weingart. Also es war bei denen sehr ähnlich und so ein bisschen Reife ist ja doch so ganz nett. Nicht?
Doch,
aber immer mehr Deutsche, jetzt letztes Jahr in Wiesbaden, Friedrich Becker, eigentlich auch so einer meiner Helden.
Ja.
Immer mehr Gerbstoff, eine stärkere Extraktion, gute Portion Holz, brauchte immer ein paar Jahre. Und letztes Jahr auf einmal Tomate. Hm. Und ich so, ey, nicht du jetzt auch noch, Fritz Junior. Also ich bin nicht mit dem per Du, ich hab den nicht getroffen. Aber schoss mir einfach nur so durch den Kopf. Wieder einer übergelaufen. Hm. Ja? Und dann kommen ja auch immer so diese Geschichten. Ja, und ich dann hospitiert bei Jean-Claude in Chambertin, bla bla. Und da sagte ja immer, weißt du, wenn du die Trauben pflückst und erntest und sie schmecken genau auf dem Punkt reif, dann hast du 3 Tage zu spät gelesen. Ah ja, so muss man ernten. Und dann kommt da so viel sowas raus. Und das macht für mich die Sache so schwer, weil ich die Weine, die ich noch im Keller habe, alle mit Vergnügen trinken werde. Aber diese radikalisierte Tomatenszene ist schlimmer als die Naturweinszene. Wenn du dich da hinstellst und sagst, so mag ich meinen Pinot von Becker oder so mag ich diese herrliche Frucht, dann kommt was der Augenbrauen nach oben. Ah, du magst bestimmt auch Dukapi lieber.
So. Aber weißt du, was das Schöne daran ist? Ich glaube, du kannst es aussitzen, diese Phase der Tomate.
Ich hoffe.
Du hast ja noch so ein bisschen was und jetzt kannst du das einfach, ich glaube, du kannst es aussitzen.
Ja, aber solange die das so feiern. Und
ja,
also man muss dazu
ja
sagen, natürlich reift diese ganz harsche Note ein bisschen weg. Die Weine sind später nur noch dünn, sie sind nicht mehr grün und sauer.
Ach, das macht es viel besser.
Für einige scheint das zu reichen, aber wie gesagt, international ist es in den Blindverkostungen ja ganz oft so, dass die Deutschen immer noch die aus dem Burgund schlagen, weil überall auf der Welt die Leute Frucht nicht so schlecht finden, während viele Winzer dir immer erzählen, Frucht ist Kitsch. Also insofern, es ist einfach so, ich mag die Sachen noch, ich finde es auch schön, die zu trinken, ich habe auch noch für 10 Jahre irgendwie gutes Zeug, aber was mir in meinem Keller fehlt, ist ein Gebiet, das ich durchdringen kann und auch durchdringen will. Nicht nur durchdringen kann von dem finanziellen Aufwand, den ich betreiben müsste. Durch den professionellen Zugang kann ich sicherlich vieles auch als Muster kriegen, wenn ich darüber berichte. Sondern auch eins, wo ich auch Lust habe, weil die Menschen, die sich damit beschäftigen und dafür begeistern, nicht ganz so weintalibanesk unterwegs sind, wie die abgedatete Pinot-Fraktion Jahrgang 2020.
Das sind Trinken bei Sangiovese.
Sagst du?
Naja, also auf jeden Fall, also Wein. Jetzt mein Part, wa? Mhm. Jetzt Wein. Also, viel schöne Frucht, viel schöne Säure. Mhm. Ich fand ganz viel Kirsche. So eine Sauerkirschfrucht. Als wenn du sie frisch vom Baum holst. So, und dann ist es noch so ein Tick noch früh. Mhm. Ja, und dann hast du das. Und dann macht das den Mund so schön schnubbelig und so. Schon sehr lange alle übrigens.
Soll ich nochmal schnell einen kleinen Schluck holen, damit du nochmal mitreden kannst?
Also ich würde jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall mal nicht deutsch, sondern das ist, also das ist sowas,
Also du bist in Italien und du bist bei Sangiovese.
Ja, irgendwie schon.
Ja. Ja. Alt oder jung?
Tatsächlich würde ich würde sagen, das ist schon, das hat schon mal 3-4 Jahre. Mhm. Also das ist nicht mehr ganz jung, aber es ist so strahlend, dass du das schwierig sagen kannst, finde ich. Aber ich würde jetzt, wenn ich dann da bleiben würde, würde ich sagen, das hätte jetzt schon durchaus, könnte das irgendwie so 15 oder sowas sein, 15, 16.
Ja, ist es 17? Ich glaube, es ist 17. Wenn ich es richtig erinnere, ist es 17. Soll ich mal holen?
Ja, bitte. Wahrscheinlich ist es Knipser Kirschgarten.
Ja, mit dieser Bemerkung, wahrscheinlich ist es Knipser Kirschgarten, leitest du ganz gut über zu dem eigentlichen Problem, das ich mit Spätburgunder habe. Damit, bevor die Leute jetzt denken, es geht mir immer nur um irgendwelche Menschen und sich darum, sich auszutauschen und so weiter. Aber erstmal zum Problem. Also, alte Rebe 2017 Blauburgunder, Ottenberg, AOC Thurgau. Also sind wir in der Schweiz.
Aber das ist ja nicht weit weg von Italien.
Stimmt.
So argumentiert haut es hin, oder?
Ja, gut, da musst du noch eine kleine Ecke gehen. Kurz zum Wein. Erstmal ganz herzlichen Dank an Christian aus der Schweiz. Christian hat mir ein sehr großzügiges Weinpaket geschickt. Als Dankeschön für den Blindflug. Gar nicht unbedingt, weil er wollte, dass wir irgendwas machen. Aber ich dachte, wenn da schon 3 Pinots dabei sind, dann nehmen wir doch einen rein. Das ist also ein Gutswein von Broger. Und Broger war lange bei Schlossgut Bachtobel, da ist er ausgebildet. Das ist ein Name in der Schweiz. Wir kennen das ja alles nicht, weil das die Schweiz alles nie verlässt.
Genau, bleibt alles da.
Genau. Und es war jetzt so, dass also der Kollege Michael Broger hat seine ersten Spuren verdient im Schlossgut Bachtobel. Zudem ist es eine dramatische Geschichte gibt. Er war, glaube ich, auch einer der ersten, der jetzt in der letzten Ernte da eingesprungen ist und das alles gemacht haben, weil sich der Besitzer von Schlossgut Bachtobel das Leben genommen hat. Und das war so eine rührende Geschichte, wo quasi alle im Dorf einfach gesagt haben, machen wir das alles noch mit. Und er war irgendwie der Erste, der da auf dem Trecker saß. Nachdem er von Bachtobel weg war, ist er dann Wanderjahre in Neuseeland und 2002 hat er dieses eigene Gut am Ottenberg gekauft. Das ist ein Gutswein, der kostet schon 29 Franken. Die Schweizer und ihre Preise.
Als Gutswein ist das schon mal anständig.
Der Müller-Thurgau aus Gleichmause kostet 19. Also das ist halt so. Ich finde, der hat fantastischen Zug. Er hat tatsächlich eine kräftige Sorte.
Ja,
finde ich
auch.
Die steht ihm gut, weil die Frucht wirklich ganz, ganz schön expressiv ist. Und er hat nur gebrauchtes Holz, 10 Monate auch nur, in so 400 Liter Fässern und Barriques. Ich würde jetzt auch nach dieser Geschichte denken, da ist entweder ein kleiner Teil zweitbelegt oder das ist alles dritt und viert und fünft belegt. Jetzt mal zu meinem Problem. Mit diesem Wein habe ich kein Problem. Ich finde den sehr schön. Gefällt mir ausgesprochen gut. Aber, dass du da nicht drauf gekommen bist, ist völlig klar, weil es gibt kein Profil für Pinot außerhalb des Burgunds. Alle versuchen immer nur ins Burgund zu schielen. Und alle versuchen irgendwie auf Frische zu gehen. Und alle versuchen nicht zu viel Frucht zu haben. Und das Problem ist dazu, es gibt auch noch nicht mal eine vernünftige Klassifikation, jetzt um zurück auf Deutschland zu gehen. Was macht denn eigentlich ein Gutswein aus? Was macht denn eigentlich ein Ortswein aus? Oder eine Dorflage, würde man dann ja eher sagen in dem Fall. Was ist denn eigentlich eine erste Lage, eine große Lage? All das gibt es nicht. Du kannst das nicht durchdringen. Und wenn du dann einen Winzer triffst und sagst, hey, ich finde, du hast die Typizität der Pfalz echt gut herausgearbeitet, dann verlierst du unter Umständen einen Zahn. Weil der sagt, Typizität? Ich will es ins Burgund! Dass du einfach keinen Hausstil hast. Ein Hausstil ist auch so, ich sag mal, nichts wert. Und auf der einen Seite reden wir immer über Terroir, wir reden über die Handschrift des Winzers und. Und dann hast du diese ganze Weinkategorie, in der das alles auf einmal nichts zählt. Und das verleidet mir im Moment auch so ein bisschen die Beschäftigung mit dem Thema. Das heißt, wie gesagt, gerne trinken. Und wenn ich das hier jetzt trinke und du sagst am Ende, ja, vielleicht ist es Knipser oder so. Genau, weil wir haben überhaupt keine Vorstellung, wie das so sein soll. Und ich... Abschließend eine Heldentat von mir. Nicht, also mir gelingen ja so wenige Heldentaten, kann ich ja schon erzählen. Vor ein paar Jahren kam Paul Truskowski, unser Freund, mal mit einer Pulle irgendwie zu irgendeiner Party und schenkte die aus und sagte, er redet sowieso keiner, was das ist. Total interessanter Wein, habe ich gerade irgendwie ist mir gerade zugefallen und wir probierten das und dann sagte ich habe aber eine Vorstellung, was das ist. Und sagte, ja, jeder blamiert sich so gut, da kann, erzähl doch mal. Sag ich, ich glaube, das ist ein Riesling aus Spanien. Da ist ihm fast die Flasche aus der Hand gefallen. Das war ein Riesling aus Spanien. Ja, wie kann man denn das? Ja, naja, gut, ich habe natürlich dadurch, dass ich in Gibraltar gelebt habe, mehr Riesling aus Spanien getrunken als die meisten anderen. Aber, und auch zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so lange her, heute würde ich das nicht
machen.
Aber das Entscheidende ist, die schaffen es, eine Typizität zu finden. Ja, das ist sozusagen auf halbem Weg nach Australien, aber noch nicht ganz da. Also es ist nicht ganz so warm, es ist aber wärmer. Sie orientieren sich stilistisch eher an der Pfalz als an der Wachau. Ne, sie versuchen also schon so ein bisschen Zug reinzubringen, aber sie haben viel wärmere und. Und am Ende denkst du, probierst du das und hast du eine gewisse Idee. Ich will gerne zugeben, in Kroatien steht wahrscheinlich auch irgendwo ein Weinberg mit Riesling. Und wenn du das probierst, kannst du das von dem Warmen aus Spanien auch nicht. Das ist schon klar. Aber dass du noch so eine gewisse Typizität hast und nicht versuchst, alles über den Erntezeitpunkt etc. immer in die Richtung eines Vorbilds
zu schieben,
das ganz andere Voraussetzungen hat.
Gut.
Schön, ne?
Ja. Ja. Blauburgunder.
Nochmal vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.